Es ist ein ganz anderes Sprechen, wenn man viele Menschen vor sich sieht, die da Aug und Ohr sind. Ich möchte mit einem kurzen Gebet beginnen. Sie können ruhig sitzen bleiben. O Geist der Weisheit, leite unsere Gedanken, Worte und Werke von jetzt an bis zur Stunde unseres Todes. O Geist des Verstandes, erleuchte und lehre uns. O Geist des Rates, rate uns, dass wir erkennen, was dir gefällig ist. O Geist der Stärke, stärke unsere Schwachheit. O Geist der Wissenschaft, verscheuche unsere Unwissenheit. O Geist der Frömmigkeit, gib uns die Gnade, auf dem guten Wege auszuharren. O Geist der Furcht des Herrn, erlöse uns von jedem Übel. Und du, Maria, Braut des Heiligen Geistes, Schlangenzertreterin, Siegerin in allen Schlachten Gottes, bitte für uns. Unsere Zeit, meine lieben Freunde, ist überschattet von einer gesteigerten Wirksamkeit Satans, Luzifers und seiner Dämonen. Satan, Dämon, Teufel, böser Geist ist immer dasselbe. Über ihnen steht Luzifer, der Fürst der Hölle. Dies zeigt sich am deutlichsten darin, dass man seine Existenz kaum mehr ernst nimmt. In unserer hypermodernen, modernistischen, rationalistischen Zeit. Denken wir nur an das neueste Buch Abschied vom Teufel, herausgekommen in einem katholischen Verlag, dazu noch in Einsiedeln, dem größten Marienwallfahrtsort der Schweiz. Abschied vom Teufel, dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn dieser Abschied im Sinne des Taufgelübdes gemeint gewesen wäre. Aber gemeint ist der Abschied vom Glauben an die persönliche Existenz des Teufels als gefallener Engel. Ein bekannter Theologe meinte hierzu mit Recht: Mag sein, dass wir Abschied vom Teufel genommen haben. Leider hat aber der Teufel nicht Abschied genommen von uns. Satan ist überall. Satan ist hinter jedem Menschen her. Es dürfte wohl stimmen. Ich habe Gründe dafür, dass jeder Mensch nicht nur einen Schutzengel hat, sondern auch einen Teufel hat, wie Heilige ausgesagt haben. Wenn heute im Zeitalter der atomaren Technik und so weiter nicht mehr mit der Macht des Teufels gerechnet wird, so spricht das für ein raffiniertes Wirken Satans, der heute mehr denn je im Hintergrund am Werke ist. Ferner versucht man in dieser Zeit höchster satanischer und dämonischer Bedrängnis die bewährten Waffen im Kampf gegen die Hölle aus der Hand zu legen. So wird die Marienverehrung vielfach abgewertet und manchmal wie. Ja, es werden sogar marianische Dogmen angegriffen, geleugnet. Wir haben vier marianische Dogmen. Das Dogma der unbefleckten Empfängnis, das Dogma der ewigen Jungfräulichkeit Mariens, das Dogma der Gottesmutterschaft Mariens und das Dogma der Aufnahme Mariens in den Himmel, ihre leiblich-seelische Aufnahme. Es werden die Sakramentalien der Kirche weithin unterschätzt, ja zuweilen sogar lächerlich gemacht. Es ist in Zeitungen schon der Antrag gestellt worden, die Segnungen, die Weihungen, die Exorzismen, alle diese heiligen Dinge als nebensächliche Dinge abzuschaffen. Vor allem wird gegen den Exorzismus, das ist die Teufelsbeschwörung, Sturm gelaufen. Wie im finstern Mittelalter, so lautet der Spott unserer Tage. Nicht umsonst. Epoche des Teufels hat ein großer Geist unsere Zeit genannt. Ja, vielleicht ist noch niemals, seitdem der Mensch das Paradies verloren hat, seine Verderbnis so ausgebreitet gewesen, wie gerade heute. Warum? Wir dürfen nicht vergessen, es geht heute um das Ganze. Ich wiederhole, es geht heute um das Ganze. Der Mensch ist wahrhaftig vielfach zum Helfer Satans geworden. Die vollkommene List des Teufels aber besteht darin, dem Menschen einzureden, dass er gar nicht vorhanden ist und dass es darum keine Hölle gibt, keinen ewigen Abgrund, keine ewige Gottesferne. Und doch, meine lieben Freunde, die Existenz Satans ist eine Tatsache unseres heiligen katholischen Glaubens. Sie in Frage zu stellen, können wir nicht genug brandmarken. Die Heilige Schrift und hier vor allem die geheime Offenbarung, das einzige prophetische Buch des Neuen Testamentes, berichtet vom Satan bis ins Einzelne. Sechsmal ist in den Evangelien von der Besessenheit die Rede. 25-mal ist in der Heiligen Schrift von der Hölle die Rede. Und die Heilige Schrift und dazu die Tradition, die mündliche Überlieferung, das sind doch die beiden Quellen und Grundlagen unseres heiligen katholischen Glaubens. Lucia, das noch lebende Seherkind von Fatima im Karmel zu Coimbra in Portugal, hatte eine zweite Höllenvision und war dann 2 Monate lang stumm. So berichtete der Bischof von Leiria an einen Religionslehrer in Wien. In der Apokalypse begegnet uns sogar die satanische Dreifaltigkeit. Das Tier, der Lügenprophet und der Drache. Papst Pius XII. Sagte einmal, es ist der größte Sieg des Teufels, der Welt glaubhaft zu machen. Er existiere gar nicht. Dann findet er ein weites und für ihn fruchtbares Feld für seine dunklen Machenschaften. Nicht ohne Grund hat Papst Paul VI. Gesagt, die Kirche zerstört sich selbst. Natürlich kann der Felsen Petri nie zerschmettert werden. Die Pforten der Hölle werden sie, die Kirche, nie überwältigen. Alles hat seine Grenzen. Gottes Mühlen mahlen langsam, aber fein. Gott kann warten. Ein Geistesmann unserer Tage meinte, noch nie hatte so viele Teufel auf der Welt gegeben wie heute. Wir können heute ruhig sprechen in gewissem Sinne von einer dämonischen Wissenschaft, einer dämonischen theologischen Wissenschaft. Und das Dämonische ist eingedrungen in die Kunst und überall, wenn man die Augen offen hält, in unserer rationalistischen Zeit. Gott sucht zwar den Menschen, der Teufel aber findet ihn, wenn der Mensch seinen Herrn und Gott nicht mehr sucht. Nicht mehr sucht im Gotteshaus, nicht mehr sucht im Gebet, nicht mehr sucht im Sakramentenempfang, nicht mehr sucht in der Betätigung seines Glaubens. Wir fragen uns, wie zeigt sich die Macht Satans in unserer Zeit? Vor längerer Zeit war der Erzbischof von Laibach, heute Ljubljana in Jugoslawien, bei uns im Karmel zur Gangweil. Er betonte unter anderem, Modernismus und Rationalismus und ein falscher Humanismus sind die irrigen Geistesrichtungen unserer Zeit. Und darüber, beziehungsweise über den Rationalismus, will ich jetzt sprechen. Meine lieben Freunde, wir fragen uns, was ist der Rationalismus und was will er? Der Rationalismus ist jene irrige Geistesrichtung, die alles Außerordentliche, was übernatürlich ist, als natürlich erklären oder gar nicht für möglich halten will. Drei Punkte. Erstens, der Einbruch des Ewigen vom Himmel her. Der Einbruch des Ewigen vom Fegefeuer her. Der Einbruch des Ewigen von der Hölle her. Erstens, der Einbruch des Ewigen vom Himmel her. Das, meine lieben Freunde, sind die Marienerscheinungen unserer Tage. Bedenken wir es. Der alte Bund war das Zeitalter Gottes des Vaters. Ein Bund strenger Gerechtigkeit. Zahn um Zahn, Aug um Aug, hat es da geheißen. Der neue Bund ist das Zeitalter des Sohnes Gottes. Ein Bund der Liebe, ein Bund des Friedens. Dazu gehört auch das Zeitalter Mariens, in dem wir heute leben. Sohn und Mutter, Erlöser und Miterlöserin gehören zusammen. Dann kommt als letztes das Zeitalter des Heiligen Geistes. Dieses ist das neue Pfingsten, die neue Pfingstzeit, wovon Papst Johannes der 23. prophetisch gesprochen hat. Es wird eine Blütezeit des Glaubens und der Liebe, eine herrliche Zeit der Kirche werden. Bleiben wir nun ein wenig beim Zeitalter Mariens stehen. Es hat begonnen im Jahre 1830 zu Paris. Es waren damals die drei Erscheinungen Mariens an die einfache, barmherzige Schwester Katharina Labouré. Dann folgte 16 Jahre später La Salette, 1846. Die begnadeten Seherkinder waren der Knabe Maximin und das Mädchen Melanie. Sehr heiß umstritten, wie kaum ein Erscheinungsort, hat La Salette gegenüber den Schwierigkeiten unserer Zeit nichts an Bedeutung verloren. Im Gegenteil, La Salette muss sich erst in der kommenden Zukunft, in der wir leben, voll und ganz erfüllen. 1858 folgte Lourdes, wo Maria erklärte, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Und damit das vorausgegangene Dogma von der unbefleckten Empfängnis bestätigte. 1871 erschien Maria im Bon Chemin, ebenfalls in Frankreich. Es sind dies vier Erscheinungen des 19. Jahrhunderts, alle kirchlich anerkannt. Paris, La Salette, Lourdes, Bontemain. Ob sie heute auch noch anerkannt würden? Ich glaube nein. Bei der heutigen Mentalität kaum. Die Kette riss nicht ab. Es folgten im 20. Jahrhundert 1917 Fatima. Heute weltberühmt und wohlbekannt. 1932 Borin in Belgien. Maria, die Königin mit dem goldenen Herzen. 1933, ein Jahr später, Banneux, ebenfalls in Belgien. Maria, die Jungfrau der Armen. 1937, Heede in Norddeutschland, in der Nähe der holländischen Grenze. Vier Kinder waren die erwählten Seher. Es ist jüngst ein Buch herausgekommen, ein dokumentarisches Buch über die Erscheinungen in Heede. 1953 haben wir Syrakus auf der Insel Sizilien, die weinende Madonna. Ich bin selbst einmal dort gewesen und habe heilige Messe und Ansprache gefeiert. Maria hat geweint über die Sündhaftigkeit und Lasterhaftigkeit der Welt. Und sie hat geweint über die furchtbaren Katastrophen, die der armen Menschheit bevorstehen, wenn sie sich nicht bekehrt. Es ist alles bedingt. Alle Prophezeiung ist immer bedingt. Wenn ihr euch nicht bekehrt. Die Sündflut war auch bedingt. Weil die Bekehrung nicht erfolgte, ist sie doch trotz Spott und Hohn der Zeitgenossen gekommen. Sodom und Gomorra war bedingt. Wie hat Abraham herabgerechnet mit Gott? Aber weil die Zahl der Bekehrten fehlte, die Zahl der Guten, kam die furchtbare Katastrophe. Ninive war bedingt, hat Buße getan, vom König bis herab zum Vieh und ist darum verschont blieben. Wir haben also wieder vier kirchlich anerkannte Erscheinungen. Fatima, Oran, Banö und Syrakus. Ich glaube kaum, dass sie heute anerkannt würden. Wir sehen, wie es geht mit den Erscheinungsorten der Jetztzeit. 1945 bis 1959 erschien in Amsterdam Maria, die Frau aller Völker, in 60 Visionen. Diesen Namen Frau aller Völker, wie das Bildnis und Gebet, haben doch 52 Bischöfe gut geheißen. Aber meistens waren es außereuropäische Bischöfe. 1947 haben wir Trefontane bei Rom. Bischöfe und Kardinäle sind schon dorthin gepilgert. Ich bin selbst auch einmal dort gewesen, mit meinem alten Vater von 83 Jahren. Und jetzt folgen die umkämpften Orte wie Eisenberg 1954, Dorzowka in der Slowakei im Jahre 1958, Garabandal 1961 und San Damiano ebenfalls 1961. Ich glaube an Eisenberg. Ich muss an Eisenberg glauben. Ich persönlich habe nicht den geringsten Zweifel betreffs der Echtheit von Eisenberg. Nur abwarten. Geduld haben, Gott belohnt diese Geduld. Es gibt dann natürlich noch andere Stätten, wo Maria erschienen ist. Denken wir an Marienfried. Denken wir auch an Heroldsbach. Ich wage es, auch diesen Namen zu nennen. Beispielgebend für alle diese Orte, wo Maria erschienen ist, ist der Bischof von Banö vorgegangen. Er betonte, kommt wallfahrend, kommt beten, bringt viele Opfer. Warum? Damit uns der Himmel zeigt, ob die Erscheinungen echt sind oder nicht. Gesagt, getan. Es zeigten sich Wunder. Es kam zu Bekehrungen. Ich kann es nicht verstehen, dass man gegen diese Städte heute wettert und schimpft in den Kirchen. Hypermoderne Professoren, aber junge Menschen verführen lässt. Die Verführung ist heute groß, groß geschrieben. Wir leben wahrhaftig in einer wirklich außerordentlichen Zeit, in einer sehr gefahrvollen, gefährdeten Zeit. Und da zeigt sich eben der Himmel auch außerordentlich. Seit 1830, wo das Zeitalter Mariens begonnen, wie man annimmt, ist Maria an etwa 190 verschiedenen Orten auf der Erde erschienen. Einige dieser Orte hat die Kirche anerkannt. Einige hat sie abgelehnt. An den meisten Orten aber dürfen die Leute wallfahren, beten und opfern. Der Herr will durch seine Mutter die sinkende Welt retten. Ihr soll diese Ehre werden. Was sie überall verlangt, ist ja nur Buße. Opfer und Gebet. Privatoffenbarungen, die man heute vielfach ablehnt, die der Rationalismus überhaupt ablehnt, haben durch ihre Begründung in der allgemeinen Offenbarung der Heiligen Schrift. Man lese nur den Propheten Joel und andere. Papst Pius XII. Ist der Fatima-Papst geworden und hatte deswegen manche Anfeindungen zu erdulden. Papst Paul VI. Ist selbst im Flugzeug nach Fatima gegangen und hat dort den Gottesdienst gefeiert, hat die Gnadenstätte beehrt mit seinem allerhöchsten Besuch. Und wie wurde er deswegen angefeindet? Was haben manche Zeitungen doch darüber geschrieben? Besonders auch in der Schweiz. In einer Konferenz hat ein Priester gesagt, ich habe es selbst gehört, leider ist auch der Papst nach Fatima gegangen. Gott sei Dank, dass er gegangen ist. Umgekehrt hat bei der letzten protestantischen Synode der Vorsitzende gesagt, wir können an Lourdes und Fatima heute nicht mehr vorübergehen. Gegen die Privatoffenbarungen wird manchmal der Einwand erhoben, die Mutter Gottes erscheint immer nur Kindern und einfachen Leuten. Sie soll doch einmal einem Papst erscheinen, soll Bischöfen, Prälaten und hochgebildeten Laien erscheinen. Die Antwort dazu steht in der Heiligen Schrift. Gott erwählt das Kleine, das Einfache, das Geringe, um das Große zu beschämen. So viel über den ersten Punkt. Vergessen wir nicht die große, bedeutungsvolle Rolle, die heute Maria spielt in unserer Welt und in den kommenden Tagen. Zweitens, der Einbruch des Ewigen vom Fegefeuer her. Meine lieben Freunde, Erscheinungen von armen Seelen hat es immer gegeben. Armen Seelen begnadete auch. Wir kennen das Büchlein Erlöste Seelen. Der neue Titel, glaube ich, heißt heute Zwischen Himmel und Hölle. Es sind Berichte einer süddeutschen Gräfin, sehr glaubwürdig, hochinteressant, voll übereinstimmend mit der kirchlichen Lehre. Und das ist ja die Hauptsache. Übereinstimmung mit der kirchlichen Lehre. Wir kennen das sehr umstrittene Büchlein Meine Erlebnisse mit den armen Seelen von Fräulein Simmer aus Sonntag in Vorarlberg. Ihr Pfarrer, der darin anfangs sehr viel geschrieben, ist ein sehr gelehrter und frommer Mann, ein großer Rosenkranzbeter. Ich persönlich kenne die Seherin ebenfalls sehr gut. Sie war einst mein Pfarrkind. Und ihr jetziger Pfarr ist mein Nachfolger. Sie ist sachlich und wahrhaftig, fernab jeder Sensation. Und ich kann für sie voll und ganz eintreten. Wir kennen ferner das Büchlein Stimmen aus dem Jenseits, aus dem Französischen übersetzt von Annette Di Rocca. Ich erinnere ferner an zwei Zeitschriften. Die erste hat den Titel Tabernakel und Fegefeuer. Die zweite heißt Das Fegefeuer. In Rom gibt es sogar ein Museum des Jenseits. Oder wie es auch genannt wird, Museum des Fegefeuers. Am 4. August 1905 wurde dieses Museum sogar in einem der vatikanischen Säle ausgestellt. Und Papst Pius X., der Heilige, hat es besucht und seiner Freude darüber Ausdruck verliehen. Es gibt heute mehrere arme Seelen, Secher und Secherinnen. Ich kenne einige und war schon bei ihnen. Heute aber kann man sogar Stimmen hören, es gebe überhaupt kein Fegefeuer. Meine lieben Freunde, ich glaube, wenn man die Heilige Schrift gründlich liest, wenn sie das Wort Fegefeuer auch nicht wörtlich gebraucht, so muss man doch darauf kommen, dass es einen Reinigungsort gibt für jene Menschen, die nicht in der schweren Sünde, aber auch nicht frei von lästlicher Sünde und Sündenstrafen hinübergehen in die Ewigkeit. Vergessen wir nicht den Satz der Schrift. Nichts Unreines kann in den Himmel eingehen. Kein Mensch, auch mit der kleinsten lästlichen Sünde behaftet, kein Mensch mit irgendwelchen kleinen Sündenstrafen belastet, kann vor das allreine Auge Gottes hintreten. Das Fegefeuer ist ein Ort der Barmherzigkeit Gottes, ein Ort der Liebe Gottes. Gott gibt den Menschen die Möglichkeit, ganz, ganz rein zu werden, um vor seine allheiligen Augen treten zu dürfen. Im Fegefeuer gibt es nicht nur Leiden, es gibt auch Freuden. Und die größte Freude ist wohl das Bewusstsein, ich bin gerettet. Der Himmel ist mir sicher. Und die größte Strafe ist vielleicht die Sehnsucht, die verzehrende Sehnsucht der Seele nach dem Himmel. Denn sie hat beim Gerichte Gott geschaut und sie wird von Sehnsucht nach Gott verzehrt. Wir kommen zum dritten Punkt. Der Einbruch des Ewigen von der Hölle her. Hier sind zwei Punkte, Unterpunkte zu beachten. Erstens Umsessenheit und zweitens Besessenheit. Bitte die zwei Dinge genau auseinanderzuhalten. Umsessenheit und Besessenheit. Die Umsessenheit ist oft, nicht immer, eine Vorstufe zur Besessenheit. Die Umsessenheit wird vielfach verursacht durch Verwünschung und Verfluchung. Und vor allem, besonders heutzutage, durch die schwarze Magie. Das heißt, mit Hilfe von Zauberbüchern. Es sind die fälschlichen Bücher Moses, angefangen vom 6. bis 13. Buch. Der Dämon oder die Dämonen, die bösen Geister, befinden sich in unmittelbarer Nähe des Menschen und belästigen oder schädigen die Person an Geist und Körper, an den äußeren Gütern in Haus und Hof und Stall. Nur zwei Beispiele aus der Reihe derer, die ich erlebt habe. Natürlich ist hier überall Satan im Spiel. Sind die Dämonen an der Arbeit. Man braucht sie nur zu rufen, sie kommen eilends herbei. Es war auf meinem ersten Seelsorgsposten. Ich musste einen Verseegang machen. Wie ich den Berg hinangestiegen war und das Haus betreten hatte, sagte mir die Kranke: Ich beichte nicht. Ich kommuniziere nicht. Mich holt der Teufel. Ich bin verloren. Mir kann niemand helfen. Ich bin einfach verdammt. Alles Zureden nützte nichts. Das Kruzifix flog von der Wand mitten ins Zimmer hinein. Ebenso die heiligen Tafeln von den Wänden. Im ersten Augenblick war ich ratlos, unbeholfen. Es war mein erstes Priesterjahr, mein erstes Kaplanjahr. Unerfahren. Dann kam mir der Gedanke, da muss man den Exorzismus, die Teufelsbeschwörung vornehmen. Da ist nicht alles geheuer. Zum Pfarrer konnte ich nicht gehen. Der hatte für alle diese Dinge nur das eine Wort, dumme Flausen, dumme Sachen. Ich bin mit ihm sonst sehr gut ausgekommen. Wir hatten eine herzliche Freundschaft zusammen. Also ging ich zum Bischof und ließ mir die Erlaubnis geben zum Beten des Exorzismus. Damals brauchte man noch die Erlaubnis. Heute brauche ich keine Erlaubnis. Heute braucht man nur noch die Erlaubnis des Bischofs, um den Exorzismus zu beten. wenn Besessenheit feststeht und der Exorzismus öffentlich vor dem Volke gebetet wird, dann ja, und zwar für jeden einzelnen Fall, sonst nicht. Ich habe den Exorzismus einmal gebetet, umsonst. Ging ein zweites Mal hin, umsonst. Stieg ein drittes Mal den Berg hinan. Und siehe, ich beichte jetzt. Ich kommuniziere. Ich lasse mich versehen mit den Sterbesakramenten. Gesagt, getan. Und die Frau starb eines ganz ruhigen, friedlichen und glücklichen Todes. Der Exorzismus, die Teufelsbeschwörung, hat den Dämon in die Flucht gejagt und hat für Gott, den Herrn, den Weg zur Seele freigegeben. Ich will hier noch einflechten, jüngst, vergangene Woche, war ein 12-jähriges Mädchen bei mir aus Meran, Südtirol. Ein blühend junges Menschenkind, auch ein furchtloses Menschenkind. Dem passiert es, dass es 10-mal in einer Nacht aus dem Bett hinausgeschmissen wird. Dass das Nachtkästchen von selbst umfliegt. Dass sie geschlagen, gezwickt und gekratzt wird, dass sie schreit. Umsessenheit. Soll in dieser Wohnung ein zweifacher Mord einmal vorgekommen sein. Ein zweiter Fall. Das war auf einem anderen Posten. Da war ich schon Pfarrer. Ich kam todmüde heim von einem weiten Verseegang oder Krankenbesuch. Die weitesten Häuser der Pfarrei waren eine halbe Stunde entfernt. Ein Hochgebirgstal mit steilem Pfaden. Ich musste jetzt an das entgegengesetzte Ende des Dorfes. Es war schon am Dunkelwerden. Und wie ich hinkomme, was treffe ich an? Eine weinende Mutter und ein furchtbar schreiendes Kind. Das Kind war ganz blau im Gesicht. Man hätte meinen können, es sei dem Ersticken nahe. Ich fragte die Mutter, ja, Frau, was ist denn da los? Wie ist denn das gekommen? Ganz einfach. Eine Zigeunerin war hier. Ich sollte ihr verschiedene Dinge abkaufen. Wir sind jung verheiratet, sind arm und sie hatte nichts, was ich gerade brauchte. Und so habe ich eben auch nichts gekauft. Da fing sie an zu schimpfen und zu wettern und hat mir Rache geschworen. Du wirst noch was erleben. Dir will ich's noch zeigen. Kaum war die Zigeunerin weg, fing mein Kind an zu schreien. Und so geht es jetzt den ganzen Tag. Es nimmt keine Nahrung zu sich. Es handelte sich um einen Säugling an der Mutterbrust. Ich betete den Exorzismus, innig, andächtig. Bei solchen Gelegenheiten kann man wirklich innig, andächtig beten. Kaum war ich vom Haus weg, wie mir die Mutter später berichtete, ist das Kind ruhig geworden. Es hörte auf zu schreien. Es nahm wieder Nahrung zu sich. Es wurde wieder ganz normal wie früher. Und es ist nachher nie mehr das Geringste geschehen. Warum konnte man hier so schnell helfen? Und mit einem einmaligen Exorzismus. Weil eben das Kind vor kurzer Zeit umsessen worden ist. Schlimmer ist das, wenn es 10, 15, 20 Jahre lang schon andauert und man kommt dann erst zum Priester. Das ist schwer, das ist nicht leicht. Zumal in unserer Zeit, weil es dämonisch im Wachsen ist, im Zunehmen ist. Ja, das Kind ist umsessen gewesen. Das Kind wurde verflucht, verwünscht von dieser Zigeunerin. Der Dämon hat die Macht bekommen und da konnte nur der Exorzismus dagegen aufkommen. Das sind jetzt nur zwei kleine Beispiele aus vielen, die ich berichten könnte. Wohlgemerkt, meine lieben Freunde, auch Christus der Herr war umdrängt bei seiner dreifachen Versuchung. Und erst als er sagte, warte, Satana, weiche, Satan, ist er endgültig gewichen. Auch der heilige Pfarrer von Ars, Johannes Maria Vianney, war 36 Jahre lang vom Satan umsessen. Ein furchtbarer Lärm in seiner Wohnung, dass er nicht schlafen konnte, dass Leute, Männer, die bei ihm nächtigten, auf und davon gingen mitten in der Nacht, vor Angst und Schrecken. Der Teufel hat ihm die Bettvorhänge und die Bettstatt angezündet. Wer nach Ars kommt, ich bin dreimal dort gewesen, kann die angebrannte Bettstatt heute noch besichtigen und andere Dinge mehr. Ähnlich ist es anderen heiligen Menschen gegangen, einem heiligen Don Bosco, einer heiligen Gemma Galgani und so weiter. Sie wurden vom Teufel umsessen, geplagt und gequält. Und nun ein Wort zur Besessenheit. Was ist die Besessenheit? Die Besessenheit ist eine Imitation, das heißt Nachahmung, beziehungsweise Nachäffung oder Karikatur der Inkarnation, der Menschwerdung Jesu Christi. Die Besessenheit geht aber nicht bis zur Seelenvereinigung. Mit anderen Worten, der Dämon kann sich nicht in der Seele des Besessenen einnisten, wie das bei der Todsünde der Fall ist. Die Todsünde ist immer das größte Unglück für einen Menschen. Dann ist er kein Kind Gottes mehr, kein Erbe des Himmels mehr. Halten wir das fest. Gott fürchten heißt die Sünde fürchten. Vor allem die Todsünde fürchten. Der Dämon aber bemächtigt sich des Körpers. Er schlägt seine Residenz im Körper auf. Sei es im Kleingehirn, in den Eingeweiden, in den Füßen, in den Händen und so weiter. Dort, wo er sich am wohlsten fühlt im Körper. Aber in jedem Fall im Nervensystem. Der Dämon nimmt der Seele die normale Herrschaft über den Körper und über seine Glieder und prägt dem Gesicht oft einen ganz fremden Ausdruck auf. Es ist jener Ausdruck, welcher der dämonischen Handlung im besessenen Menschen entspricht. Mit anderen Worten, es spiegelt sich im Gesicht des Besessenen die Wut, der Zorn, der Stolz, Spott und Hohn und die Absicht Satans. Aus den Augen des Besessenen schaut also wirklich der höllische Dämon. Aus dem Munde des Besessenen spricht ein Verdammter aus der Hölle. Entweder ein Engeldämon oder ein Menschendämon. Ein verdammter Mensch. Dabei bedient er sich oft einer sehr schmutzigen, schamlosen und gemeinen Sprache. Zuweilen benutzt er sogar eine Fremdsprache. Ein Engeldämon versteht ausgezeichnet die Fremdsprachen. Bei meinem ersten Fall, da hat es schon begonnen, wie ich die geweihte Kerze, die ein Sakramentale bedeutet, angezündet habe. Und wie ich die geweihte Stola, das Symbol priesterlicher Macht, umlegte. Und dann wurde ich mit einer ganzen Litanei von Schimpfworten beworfen und angespuckt. Einmal bin ich bei einem Exorzismus an die 20 Mal angespuckt worden. Und bei diesem ersten Fall hat mir der Teufel Rache geschworen. Und ich stand da, ganz überrascht. Ich wusste nicht, was reden. Ich wusste nicht, was denken. Ich stand da wie der Esel am Berg. Ich wusste mir keinen Rat. Dann auf einmal fühlte ich eine Kraft in mir, im Körper. Und diese Kraft ist gewachsen. Und dann bin ich mit dem Exorzismus auf den Dämon los, der daneben in Eisenberg befreit worden ist, gehen musste. Wenn der Dämonen mehrere sind, behält jeder seinen besonderen Charakter. Und sie drücken dem Besessenen so klar ihr Siegel auf, dass man sogar erraten kann, welcher Dämon gerade im Körper des Besessenen operiert. Ich habe jetzt einen Fall in der Großstadt Zürich. Es ist ein 18-jähriges Mädchen von 6 Dämonen besessen. Es sind 5 Menschendämonen und ein Engeldämon. Ihre Namen haben sie bis heute nicht genannt. Sie nennen sich Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wie ich letzten Dienstag dort war, abends, hat Nummer 2 gesprochen. Und am Schluss hat Nummer 4 gesprochen. Andererseits passt sich der Dämon dem Charakter und der Natur des Besessenen an. Er bedient sich seiner gewohnten Redensarten, seiner Haltung und Handlungsweise. Der Dämon ist nicht immer gegenwärtig im Besessenen. Er kommt, wann er will. Er ruft Krisen hervor. Die Dämonen wollen aber nicht, dass man Krise sagt. Sondern sie sagen, Zustand musst du sagen. Ein Besessener kann augenblicklich befreit sein und kann auch wieder in Besitz genommen werden vom Dämon. Man würde dann in diesem völlig freien Zustand nicht glauben können, dass die betreffende Person im Verlauf einer Krise Gegenstand solch merkwürdiger Zustände sein könnte. Man muss es eben selbst erfahren haben, beziehungsweise gesehen und gehört haben. Sonst ist manches fast nicht zu glauben. Die Krisen selber sind nicht immer von derselben Heftigkeit und Dauer. Sie können aber auch sehr bösartig sein und stundenlang, tagelang andauern. In der Regel ist der Besessene in der Krise nicht bei Bewusstsein. Seine Geisteskräfte sind unterbunden oder lahmgelegt. Es fehlt darum jede Verantwortung. Denn Verstand, Wille und Gedächtnis funktionieren nicht. Es ist allein der Geist des Dämons tätig. Ist die Krise dann zu Ende, weiß der Besessene gar nicht, was mit ihm geschehen ist, was er geredet, was er getan, kurzum, er kann sich an gar nichts erinnern. Das ist die vollkommene Besessenheit. Ich habe jetzt gegenwärtig einen solchen Fall in einer Großstadt. Ein 19-jähriger Bursch. Der nur eine ganz einfache Primarschule mit Ach und Krach erledigen konnte. Wir kommen noch darauf zurück, auf diesen Fall. In gewissen Fällen aber kann der Besessene sein Bewusstsein mehr oder weniger bewahren. Seine Geisteskräfte sind dann irgendwie wach. Aber er kann die Verkrümmungen, Gestikulationen und Worte nicht zurückhalten, die ein anderer, eben der Dämon, in ihm vollzieht. Sehr oft geht und kommt der Dämon durch den ganzen Körper, vom Kopf bis zu den Füßen, und macht ein Glied so steif wie eine Eisenstange. Und dies ohne, dass die anderen Glieder geändert werden. Die Dämonen sind nicht alle gleich mächtig. Manchmal vertreiben die Exorzismen den Teufel leicht, ohne dass er zurückkehren kann. Andere Dämonen bleiben lange, leisten heftig Widerstand und kehren immer wieder zurück. Besonders bei der Umsessenheit erlebt man das. Bei der ersten Sorte genügen oft einige Gebete, ein religiöses Fasten oder ein kleiner Exorzismus. In den meisten Fällen aber haben die Exorzisten wahre Schlachten zu schlagen. Ja, hier zeigt es sich dann schon klar, es müssen Kämpfe gegen die Fürsten der Unterwelt sein. Sie fragen mich nun, ich will die Frage aus Ihrem Munde nehmen, welche sind die Ursachen der Besessenheit? Erstens, die selbstverursachte, schwer sündhafte Besessenheit. In diesem Falle verschreibt sich der Mensch mit seinem eigenen Blut dem Teufel. das kommt wirklich vor. Ich habe gegenwärtig einen solchen Fall aus München. Wo ein junger Mensch, ein junger Mann, sich mit seinem eigenen Blut vor circa 15, 20 Jahren dem Teufel verschrieben hat. Mit Leib und Seele für Zeit und Ewigkeit. Ich besuchte einst zwecks Beratung einen Exorzisten in Tirol. Er sagte mir, ich habe nur solche Fälle aus der Großstadt, wo sich die Menschen mit ihrem eigenen Blut dem Teufel verschrieben haben. Warum tun sie das? Weil ihnen dann der Teufel alles gibt, was sie wünschen. Wissen Sie übrigens auch, dass es in gewissen Großstädten Satanstempel gibt? Allein Paris hat 13 Satanstempel. Wie wir Gottes Tempel haben in unseren Kirchen. Und dort, in diesen Satanstempeln, wird Satan angebetet. Das Übrige können Sie sich selbst denken, was da alles passiert. Besonders auch in sexueller Beziehung. Schauderhaft. Eine zweite Ursache, die gewöhnlichste, ist die Verwünschung oder Verfluchung durch einen bösen Menschen. Mit Hilfe des Teufels natürlich. Glauben Sie ja nicht, dass solche Wünsche nicht in Erfüllung gehen könnten. Gewiss, es gehen lang nicht alle in Erfüllung. Es kommt immer auf die Art und Weise an. Sie geschehen ja unter Anrufung und mit Hilfe des Teufels. Und der gefallene Engel, der zum Teufel wurde, der hat sein Wissen und seine Macht behalten. Wenigstens in einem gewissen Grad. Meist kommt es zuerst zu einer gewissen Art von Umsessenheit und diese führt dann zur Besessenheit. Ich kenne mehrere solcher Fälle. Es gibt vor allem zwei besondere Exorzisten. Eine dritte Ursache ist die Sühnebesessenheit. Gott scheint sie unmittelbar zuzulassen, um sühne Seelen zu gewinnen. Ich weiß gegenwärtig um zwei solcher Fälle. Ein sehr aufsehenerregender Fall war seinerzeit in einem Kloster von Kreuzschwestern in Nordvietnam. Eigentlich war es eine Reihe von Fällen. Hier ist am schwersten zu helfen. Oder man kann überhaupt nicht. Sie fragen mich wohl weiter, wie kann man den armen Besessenen am besten helfen? Ich kann nur antworten mit viel Gebet, besonders Rosenkranzgebet. In meiner Anwesenheit wurde ein Dämon gefragt. Was ist das Größte, was wir in unserer heiligen Religion haben? Er gab zur Antwort, das Größte, das ihr habt, ist das hochheilige Messopfer. Und dann kommt gleich der Rosenkranz. Er bemerkte dann noch, betet viel den Rosenkranz. Aber ihr müsst die Geheimnisse betrachten, hat er noch hinzugefügt. Die Geheimnisse, die unseren heiligen katholischen Glauben beinhalten. Ja, das ist das Wichtigste beim Rosenkranzbeten. Er soll betrachtend gebetet werden. Das will Maria, das fordert Maria, das meint Maria. In Fatima und überall, wo sie erscheint. Sie fragen mich wohl weiter, wie kann man den armen Besessenen am besten helfen? Ich kann nur antworten mit viel Gebet und viel Fasten und vor allem mit dem Exorzismus. Das Fasten spielt eine ganz große Rolle. Mit Fasten hat besonders der Pfarrer von Ars, Johannes Maria Vianney, sehr viel erreicht. Der Exorzismus sollte nüchtern gebetet werden. Es gibt vor allem zwei besondere Exorzismen oder Teufelsbeschwörungen. Jene von Papst Leo XIII., die heute auch in deutscher Sprache erhältlich ist. Aber nicht alle Menschen vertragen diesen Exorzismus. Die sollen dann den ganz Kleinen beten. Den vertragen wohl alle, meines Wissens. Ferner gibt es den großen lateinischen Exorzismus aus dem Rituale Romanum, der nur dem Priester vorbehalten ist. Er enthält 21 Punkte, die der Priester zu beachten hat. Interessant sind die Fragen des Exorzisten an den Dämon. Es sind zum Teil vorgeschriebene, und zum Teil freie Fragen. Nur die Befehlsform im Namen Jesu, im Namen der heiligsten Dreifaltigkeit, im Namen des kostbaren Blutes Jesu Christi, im Namen des hochheiligen Kreuzes, im Namen der unbefleckten Jungfrau und Gottesmutter Maria, in der Kraft des Heiligen Geistes kommen zur Anwendung. Der Priester tut aber gut daran, folgende Befehle vorauszuschicken, denn er muss sich selbst auch schützen. Er ist auch in Gefahr, manchmal sogar in Lebensgefahr. Ich habe das selbst erlebt. Ich bin allerdings ganz ruhig geblieben, während ein anwesender Pfarrer gezittert hat. Im Namen Jesu befehle ich dir und in der Kraft des Heiligen Geistes beschwöre ich dich, erstens, mich, den Exorzisten, im Kopf nicht zu verwirren. Ich muss den klaren Kopf behalten. Zweitens, mir meine Seelenkräfte, Verstand, Wille, Gedächtnis nicht zu schwächen. Drittens, mir keine Furcht und keine Zweifel und ja keinen Hochmut einzujagen. Es kann auf einmal ein hochmütiger Gedanke daherfliegen, wie unkeusche Gedanken auch daherfliegen können, ungesucht und ungewollt. Sie sind da, plötzlich sind sie da. Viertens, mich und die anderen körperlich nicht zu schädigen. Und fünftens, keine Sachen zu vernichten oder zu schädigen. Das habe ich bei einem Exorzismus vergessen zu sagen. Und was geschah? Es war vormittags in der Kirche vor dem Gnadenbild unserer lieben Frau von Fatima, bei verschlossener Tür natürlich. Es waren mehrere Zeugen da, die Mutter des Besessenen, die erwachsene Schwester, ein Pfarrer, der den Besessenen gebracht hat, und meine Haushälterin und die Pförtnerin des Klosters. Sie sind alle Zeugen gewesen. Da hat der Dämon mit einem Griff beider Hände eine Kirchenbank, er kniete mitten in der Kirchenbank, mit einem Ruck aus drei Bodenschrauben herausgerissen, in die Höhle gehoben, an die Vorderbank hingeworfen und mit einem Salto, mit einem großen Satz über beide Bänke hinaus, an mir vorbeigeschossen. Der Schaden war ja nicht groß, oder praktisch kann man noch von keinem richtigen Schaden reden. Aber was dann nachmittags geschah, mittags haben wir dann eine Suppe gelöffelt, weiter nichts. Alle zusammen. Er hat mit uns die Suppe gelöffelt, wie wenn nichts gewesen wäre. Er wusste nichts von all dem. Er war wieder frei. Wie wir dann nachmittags den Exorzismus wieder gebetet haben, hat die zwei Männer bestellt, starke Männer. Links und rechts von der Bank, ihn in der Mitte. Und wie dann die Krise gekommen ist, der Zustand der Besessenheit beim Exorzismus aufgetreten ist, da kam es zu einem Kampf zwischen dem Besessenen bzw. den Dämonen. Es handelt sich um 5 Dämonen, ein Engeldämonen, 4 Menschendämonen. Wir kennen alle mit Namen.